Wir sind stehen geblieben in Jesaja 50, 1-2, wo es um die Scheidung Gottes von Israel geht wegen Unzucht. In Hosea 1, Vers 2, da sehen wir, wie der Prophet Hosea eine untreue Frau hatte als Gleichnis für Israel die untreue Frau Gottes. Hosea 1, Vers 2, als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, gehe hin, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land treibt beständig Hurerei von dem Herrn hinweg. Und in den weiteren Versen erklärt Gott, dass Israel, die 10 Stämme und auch die 2 Stämme, nun Lo-Ami werden sollen. Wir lesen in Vers 8, und sie entwöhnte die Lo-Ruhama, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er sprach, gib ihm den Namen Lo-Ami, nicht mein Volk. Denn ihr seid mein Volk, ihr seid nicht mein Volk, und ich will nicht euer sein. Und so entließ Gott im 8. Jahrhundert, als Hosea wirkte, die 10 Stämme in die Gefangenschaft nach Assyrien. Und die 2 Stämme, Juda und Benjamin, wurden später, ab 606 vor Christus, in die babylonische Gefangenschaft geschickt. Und das kommt eben dieser Scheidung gleich. Aber wir wissen, dass nach den 70 Jahren Weltherrschaft von Babel die Juden wieder zurückkehren durften in das Land ihrer Vorfahren. Und warum durften sie zurück und die 10 Stämme nicht? Weil Gott schon früher prophezeit hatte, dass aus dem Stamm Juda der Messias kommen würde. Und zwar geboren in Bethlehem, also im Land der Väter. Und so mussten diese 2 Stämme zurück ins Land, obwohl sie immer noch Lo-Ami waren, nicht mein Volk. Und sie durften den Tempel wieder aufbauen und so weiter, aber sie blieben Lo-Ami. Sie gingen zurück ins Land, um dem Messias zu begegnen. Und ganz wichtig, als der zweite Tempel gebaut wurde, gab es im Allerheiligsten keine Bundeslade. Die Bundeslade, das Allerheiligste war ein leerer Raum. Die Bundeslade war ja das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Aber genau das fehlte im zweiten Tempel, weil Israel Lo-Ami war. Und als dann schließlich der Messias kam, hatte die Mehrheit ihn abgelehnt, verworfen. Und so ist Israel Lo-Ami geblieben. Bis zum heutigen Tag. Aber wir sehen, wie seit 1882 Gott sein Volk aus allen Völkern zurückführt in das Land der Väter. Und das deutet an, was in Hosea 2 gesagt wird. Es kann sein, dass die Verszählung in meiner Bibelausgabe sich ein bisschen unterscheidet, um ein paar wenige Verse. Bei mir ist das Hosea 2, Vers 23, also am Schluss des Kapitels. Und ich will sie mir säen in dem Lande. Und ich will mich der Lo-Ruhama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, mein Gott. Gott wird dieses Volk wieder annehmen als und öffentlich als sein Volk anerkennen. Und so wird also Gott diese entlassene Israel wieder heiraten. Und in Hosea 2, Vers 19 in meiner Zählung steht, und ich will sie mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit, und ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr, und so weiter. Also Gott nimmt dieses Volk an und anerkennt es wieder voll als sein Volk. Wie auch schon Kapitel 1 sagt, anstatt dass zu euch gesagt wurde, Lo Ami, nicht mein Volk, wird gesagt werden, Ami, mein Volk. Das ist die biblische Lehre, dass Israel eben nicht ewig beseitigt ist, eben durch diesen Scheidebrief, sondern dass Israel voll wiederhergestellt wird. Allerdings ein Drittel. In Sacharja 13, Vers 8 steht, so wird es kommen im ganzen Land, zwei Drittel werden umkommen. In der großen Drangsalszeit, in 3,5 Jahren, bevor der Herr Jesus kommt als Richter der Welt. Und dann der dritte Teil wird ins Feuer kommen, wie man Gold im Feuer läutert, und da wird er umkehren. Und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und Gott wird sagen, ihr seid mein Volk. Ami. Aber jetzt hier in Jesaja 50, 1 und 2 wird einfach hingewiesen auf diesen Scheidebrief. Und Gott sagt, siehe, um eurer Missetaten willen seid ihr verkauft und um eurer Übertretungen willen ist eure Mutter entlassen. Nun, wie gesagt, die Stämme Juda und Benjamin kamen aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heim. Übrigens mit Mitgliedern aus allen anderen Stämmen auch, die schon früher zum Südreich übergetreten waren, schon in der Königszeit. Und dann haben sie den Tempel wieder aufgebaut und dann kam der Messias. Und das wäre die Möglichkeit gewesen, dass Israel wiederhergestellt würde als Volk Gottes. Aber die Masse hatte ihn abgelehnt. Und darum lesen wir weiter in Vers 2. Und jetzt kommt ein neues Gottesknecht-Gedicht. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da? Habe gerufen und niemand antwortete? Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, durch mein Schelten trockne ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste. Es stinken ihre Fische, weil kein Wasser da ist und sie sterben vor Durst. Hier spricht der Messias, Gott selbst. Ich bin gekommen und niemand hört zu. Ich hätte euch befreien können und Israel wiederherstellen können. Ist in mir keine Kraft, um zu erretten. Aber die Masse hat gar nicht geantwortet. Und dann erinnert Vers 2 daran, wie Gott früher in der Geschichte Israels gewirkt hatte. Nicht wahr? Als sie durch den Jordan hindurchgehen sollten ins verheißene Land, da hat Gott den Jordan abgeschnitten und diesen Fluss vertrocknen lassen. Und auch als sie aus Ägypten hinausgingen und durchs Rote Meer gehen sollten, auch da hat Gott die Wüste zu einem Weg gemacht. Durch mein Schelten trockne ich das Meer aus. Gott hat so schon früher in der Geschichte gewirkt und als er kam, da hat die Masse gar nicht gehört. Und dann kommt Vers 3. Ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke. Dieser Vers weist hin auf die Finsternis am Kreuz. Denn dort am Kreuz war der Höhepunkt erreicht, wo die Masse den Messias abgelehnt hatte. Und Gott hat diese Finsternis über das ganze Land gebracht, wie Matthäus 27, auch Markus 15 und Lukas 23 berichten. Das ist diese Finsternis, die auch schon erwähnt wird in Psalm 22, wo der Messias am Kreuz sagt, ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. In Vers 2. Er ruft am Tag in dieser hellen Zeit von 3 Stunden und in der Nacht in diesen Stunden der Finsternis, als er der Sündenträger geworden war. Diese Finsternis wird übrigens auch außerbiblisch bezeugt, denn Der Samaritaner Tallus schrieb im Jahr 52 von dieser Finsternis am Kreuz. Aber sein Werk, wie viele Bücher aus dem Altertum, ist verloren gegangen. Aber glücklicherweise werden diese verlorenen antiken Bücher in späteren antiken Büchern wieder zitiert. Und Julius Africanus zitiert Tallus so um 200 herum. Und er sagt, aber Tallus wollte diese Finsternis erklären mit einer Sonnenfinsternis, was natürlich nicht möglich ist. Und der Einwand von Julius Africanus ist großartig, denn am Passafest, das war ja die Zeit um Vollmond, ist eine Sonnenfinsternis gar nicht möglich. Und überhaupt eine Sonnenfinsternis, die dauert eigentlich eine sehr kurze Zeit und es war eine Finsternis von 3 Stunden. Aber sie ist biblisch bezeugt und auch außerbiblisch. Es war ein Eingreifen Gottes in dieser Natur von gigantischem Ausmaß. Ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke. Vergleichbar mit Gottes Eingreifen damals beim Roten Meer, beim Durchzug durchs Rote Meer und beim Durchzug durch den Jordan ins verheißene Land. Vers 4. Der Herr, der Ewige, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Der Ausdruck Belehrten bedeutet im Hebräischen jemand, der durch eine göttliche Offenbarung unterwiesen, belehrt wurde. Und hier beschreibt der Herr Jesus seine Abhängigkeit als Mensch hier auf Erden. Das ist so schön zu lesen in Markus 1. Im Markus-Evangelium wird der Herr Jesus besonders als der Knecht Gottes beschrieben. Und da wird schon in Kapitel 1 ein ganzer Tagesablauf beschrieben. Und nämlich ab Vers 21, ein Sabbat, da war er in der Synagoge in Kapernaum, hat gepredigt und gedient. Und danach geht er aus der Synagoge hinaus, Vers 29, geht in das Haus von Simon Petrus, heilt dort die Schwiegermutter. Und dann Vers 32, als es aber Abend geworden war, als die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und was geschieht am nächsten Tag? Vers 35, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf. Und er ging hinaus und ging hin an einen Wüstenort und betete daselbst. So geht am nächsten Tag sein Dienst weiter. Und er ist früh, als es noch dunkel war, aufgestanden, dann an einen Ort gegangen, um zu beten. Und so hat er als Mensch gezeigt, was es heißt, abhängig zu sein. Und der Vater hat ihn eben belehrt, wie er zu den Menschen sprechen soll. Vers 4 nochmals in Jesaja 50. Der Herr, der Ewige, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Da könnte man jetzt die verschiedensten Evangelientexte hier heranziehen, wo der Herr Jesus auch einzelnen Menschen nachgegangen ist. Nicht nur vor Tausenden hat er gepredigt, einzelnen Menschen nachgegangen ist und ihnen genau das richtige Wort gegeben hat, um sie zu ermutigen. Und weiter, er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, gleich solchen, die belehrt werden. Der Herr, der Ewige, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Eben wir sehen ihn in Markus 1, wie er aufsteht am Morgen früh und dann geht er ins Gebet und er hat in allem den Willen des Vaters gesucht und dann auch getan. Und damit ist er natürlich das vollkommene Beispiel für eine wahre Nachfolge. Das bedeutet, dass wir schon am Morgen, wenn wir erwachen, womit füllen wir unsere ersten Gedanken? Ist es, dass wir sofort auch den Kontakt, die Verbindung mit dem Vater, mit dem Sohn suchen? Das lernen wir von dem Herrn Jesus. Und was heißt das, nicht widerspenstig gewesen? Das geht dann in Vers 6 so weit. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das ging bis zu den Leiden am Kreuz. Er ist nicht zurückgewichen. In Lukas 9, Vers 50 lesen wir, wie der Herr Jesus sein Angesicht festmachte, um nach Jerusalem hinaufzugehen. Der Entschluss war ganz klar, hinzugehen nach Jerusalem, um zu leiden. Und die ganzen weiteren Kapitel 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter zeigen, wie der Herr Jesus diesen Weg ging, das Endziel Jerusalem. Und schließlich die Leiden dort in Jerusalem. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Die Evangelien beschreiben ganz knapp an Worten, was geschehen ist. Pilatus ließ ihn geißeln. Aber wir wissen, dass diese Geißeln Riemen, Lederriemen an einem Griff befestigt waren und die konnten an ihren Enden Widerhaken enthalten oder spitze, metallene Gegenstände. Die rissen den ganzen Rücken auf. Und darum lesen wir in dem prophetischen Psalm 127, ich meine 129, Vers 3. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Dort macht sich der Messias eins mit seinem Volk Israel, das in diesem Psalm spricht, und dann hören wir seine Stimme. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. So sieht das aus mit dieser Geißelung, wie ein geackertes Feld, durchgepflügtes Feld. Und dann meine Wangen bot ich den Raufenden. Raufen heißt eben die Haare raufen. Das weist darauf hin, dass der Herr Jesus, wie es üblich war im jüdischen Volk damals, einen Bart trug. Und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und genau das beschreiben uns die Evangelien, wie er angespuckt wurde. Und dann sehen wir die Reaktion des Herrn, Vers 7. Aber der Herr, der Ewige, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Hier haben wir eben diesen Gedanken, den ich schon erwähnt habe, aus Lukas 9, wo es heißt, dass der Herr sein Angesicht festmachte, um nach Jerusalem hinaufzugehen. Wie ein Kieselstein. Ein Kieselstein ist ein besonders harter Stein, so hart, nichts konnte ihn aufhalten. Nicht einmal ein Petrus, der damals in Caesarea Philippi, als der Herr begann, von seinen Leiden zu sprechen, oder dort nach diesem Besuch in Caesarea Philippi, der Herr begann von seinen Leiden zu sprechen und dann sagt Petrus, dass Gott behüte dich, dass das nicht geschehen soll. Und der Herr Jesus hat ihm sofort widerstanden und gesagt, geh hinter mich, Satan. Du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Nichts konnte ihn abhalten, diesen Weg nach Jerusalem zu gehen. Festgemacht wie einen Kieselstein. Im vollen Bewusstsein, ich werde nicht beschämt werden. Vers 8, nahe ist, der mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen hintreten. Wer hat eine Rechtssache wider mich? Er trete hier zu mir. Siehe, der Herr, der Ewige, wird mir helfen. Wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte? Siehe, allesamt werden sie zerfallen, wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Das ist ein ganz besonderes Wort. Welcher Mensch könnte sagen, wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte? Der Römerbrief macht es klar, Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und es gibt eine einzige Ausnahme, das ist der Herr Jesus. Und darum konnte er auch den jüdischen Führern gegenüber in Johannes 8 sagen, wer von euch überführt mich der Sünde. Johannes 8, Vers 46. Er konnte so klar hinstehen zu seiner Sündlosigkeit und niemand konnte ihm irgendetwas nachweisen, weil es nichts nachzuweisen gab. Und schließlich, Vers 10, wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Jetzt sehen wir, warum das eben ein Gottesknecht-Gedicht ist. Es geht wieder um sein Knecht. Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis wandelt und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet, hinweg in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt, solches geschieht euch von meiner Hand. In Herzeleid sollt ihr da liegen. Dieser Vers erklärt, dass die Feinde Gottes, die den Messias geschmäht haben, die werden schließlich selber gerichtet werden. Diese Pfeile, diese Brandpfeile, finden wir zum Beispiel auch in Psalm 63, Vers 4 oder Sprüche 25, 8. Und dort sehen wir, dass bösartige Worte, die werden verglichen mit Brandpfeilen. Es ist so, Wörter können so viel Schaden anrichten. Und wenn wir sehen in den Evangelien, wie der Herr Jesus von seinen Feinden geschmäht wurde, das waren diese Brandpfeile. Aber der Herr sagt, dass schließlich seine Feinde unter das Gericht Gottes kommen werden. Wenn sie nicht die Gnade annehmen. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber das war nicht ein Freibrief generell, sondern das war der Freibrief, dass alle, die umkehren würden, schließlich Vergebung und Wiederherstellung erfahren sollten. Jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 51. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf die Höhlung der Grube, aus welcher ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn, den einen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer, und er macht ihre Wüste gleich Eden. Und ihre Steppe gleich dem Garten des Herrn. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Gesangs. Hier wird das Volk Israel auf seinen Ursprung hingewiesen. Sie sind aus dem gleichen Material gehauen. Und Abraham ist dieses Gestein, aus dem das Haus Israel, wie Israel immer wieder genannt wird, gehauen worden ist. Und Sarah ist die Höhle, aus der sie stammen. Und hier wird der Mutterleib von Sarah eben mit einer Höhle verglichen, aus der das Volk Israel hervorkommt. Und dass es überhaupt ein Volk Israel gibt, ist ja von Anfang an ein Wunder gewesen. Denn Sarah bekam ein Kind mit 90 Jahren, als ihr Mutterleib schon längst abgestorben war. Also biologisch wäre das gar nicht möglich gewesen. Und trotzdem ist das Volk Israel entstanden. Und auch bei Abraham hat Gott so lange gewartet, bis er 100-jährig war und nicht mehr zeugungsfähig war. Und dann kam trotzdem dieser Isaak. Und so muss man sagen, dass es überhaupt Juden gibt, ist ein Wunder Gottes, das den Naturgesetzen der Biologie widerspricht. Und so wird hier das Volk Israel aufgerufen, eben über ihren Ursprung nachzudenken. Und darüber nachzudenken, wie Gott diesen einen Abraham aus Ur in Chaldäa rief und ihn segnete und mehrte. Und Gott schloss mit Abraham einen Bund. Und dieser Bund mit Abraham ist der Bund, der verspricht, dass Israel eben ewig gesegnet wird. Obwohl Israel dadurch, dass sie den Bund vom Sinai gebrochen hatten, alle Ansprüche durch Leistung haben sie verspielt. Aber es gab noch diesen Bund mit Abraham, der nicht an eine Bedingung geknüpft war. Denn als Gott diesen Bund schloss in 1. Mose 15, da schlief die eine Partei, Abraham. Und Gott schloss den Bund. Als einseitigen Bund, Gott nahm alle Verantwortung auf sich. Und darum wird Israel so wiederhergestellt werden, wie das hier in Vers 3 steht. Dass die Wüste gleich Eden wird und die Steppe gleich dem Garten des Herrn. Und da in Jesaja 51,2 steht für Steppe Arava. Und die Arava ist nicht irgendeine Steppe, sondern es ist der geografische Ausdruck für die Tiefebene des Jordans und des Toten Meeres. Und da wird gesagt, dass sogar eben die Wüste, da können wir an die Wüste Judäa und an die Negev-Wüste denken und auch an die Arava, eben mit Steppe, die wird werden gleich dem Garten des Herrn. Im tausendjährigen Reich wird das alles noch aufblühen. Das, was jetzt noch nicht blüht, in dieser Art. Ja, und dann kommen wir zu Vers 4. Merkt auf mich, mein Volk und meine Nation. Horcht auf mich, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht werde ich aufstellen zum Licht der Völker. Also hier haben wir eine Verheißung nicht nur für Israel, sondern auch die Völker werden die Orientierung durch das Wort Gottes erhalten. Nahe ist meine Gerechtigkeit, mein Heil ist ausgezogen und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Iyim hoffen und sie werden harren auf meinen Arm. Hier haben wir wieder diesen Begriff für Europa, die Iyim. Und gerade in Verbindung mit dem Heil Gottes. Und wenn wir denken, dass gerade Europa am meisten erlebt hat in den vergangenen 2000 Jahren der Gnadenzeit, wie das Evangelium eben Menschen neu gemacht hat zu einer neuen Schöpfung und sie mit Gott versöhnt hat. Und so hat besonders Europa eben auf Gottes Hilfe geharrt. Auf mich werden die Iyim hoffen und sie werden harren auf meinen Arm. Vers 6. Hebt eure Augen auf zum Himmel und blickt auf die Erde unten. Denn die Himmel werden zergehen wie Rauch und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Und ihre Bewohner werden dahin sterben. Dieser Vers weist hin auf die Zeit nach dem tausendjährigen Reich. Da wird das Universum aufgelöst werden. So wie 2. Petrus 3, Vers 10 bis 13 sagt, die Elemente werden aufgelöst werden im Brande. Nicht wahr? Die alten Griechen haben schon über Atome gesprochen, als Grundbestandteile der Materie. Und Petrus spricht hier über die Elemente und sagt, die werden aufgelöst werden, wenn Gott das Weltall auflöst. Aber die alten Griechen, die Wissenschaftler von damals, die haben gesagt, Atome sind unteilbar. Und darum nannten sie auch to atomon, das Unteilbare. Aber die Bibel sagt in 2. Petrus 3, die Elemente, die sind auflösbar. Aber dann wird Energie frei, im Feuer. Und so ist das eine ganz erstaunliche Stelle, 2. Petrus 3, denn die Auflösbarkeit der Elemente wurde ja erst im 20. Jahrhundert entdeckt und dann auch durchgeführt durch die Spaltung der Atomkerne. Aber noch mehr, Petrus benutzt dort nicht das falsche Wort Atomon, das Unteilbare, sondern er benutzt ein anderes griechisches Wort, das gleiche, die Grundteile der Materie bezeichnet, aber ohne diesen falschen Nebengedanken von Unteilbarkeit. Einfach Stocheion. Das ist das grundlegende Teilchen. Die Stocheia werden aufgelöst werden. Und er sagt nicht nur aufgelöst werden, er spricht dann dort auch davon, sie werden im Brande zerschmelzen. Und wir wissen ja, Energie kann man aus der Materie nicht nur gewinnen durch Spaltung, sondern auch durch Verschmelzung der Kerne. Und so denkt man ja, und das wird normalerweise selbstverständlich gesagt, obwohl es auch noch gewisse ungelöste Fragen gibt, die Sonne funktioniert auf diese Art, dass in ihrem innersten Kern eben Kernfusion, Wasserstoff zu Helium, umgewandelt wird durch Verschmelzung der Kerne. Aber eben diese Art wird dort in 2. Petrus 3 auch erwähnt, im Brande. Ja, und so weist also dieser Vers 6 hin in Jesaja auf den Untergang des Universums und ihre Bewohner werden dahin sterben. Und dann geht der Vers weiter, aber mein Heil wird in Ewigkeit sein und meine Gerechtigkeit nicht zerschmettert werden. So geht dieser Vers sogar in die Ewigkeit, über dieses Universum hinaus, denn Offenbarung 21 erklärt, dass Gott ein neues Universum wird schaffen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das wird genannt das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in 2. Petrus 1. So weit geht hier der Blick schon im Alten Testament. Vers 7, hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt. Du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist, fürchtet nicht der Menschen Hohn und erschreckt nicht vor ihren Schmähungen. Denn wie ein Kleid wird sie verzehren die Motte und wie Wolle sie verzehren die Schabe. Aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit sein und mein Heil durch alle Geschlechter hindurch. Hier ruft Gott den Überrest seines Volkes und sagt, ihr müsst vor Menschenhohn keine Angst haben. Das ist natürlich wieder eine Stelle, die wir ganz direkt auf uns übertragen können. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, sagt die Bibel, und es ist etwas, das uns immer wieder einschränken will in unserer Aktivität für den Herrn. Aber hier haben wir diese Ermutigung, fürchtet nicht der Menschen Hohn, und die Bibel sagt hier, sie werden alle untergehen wie ein Kleid, das durch die Motte verziert wird. Aber haben wir gemerkt, die Worte sind eine Wiederholung von dem, was wir schon in Vers 6 gefunden haben. Dort wird das Weltall so beschrieben. Wie ein Kleid wird es vergehen, das von der Motte zerfressen wird. Das Weltall vergeht, aber auch alle Feinde des Wortes Gottes werden so eben vergehen, keinen Bestand haben. Dann haben wir Vers 9. Wache auf, kleide dich in Macht, du Arm des Herrn. Wache auf wie in den Tagen der Vorzeit, in den Geschlechtern vor Alters, bis du es nicht der Rahab zerhauen, das Seeungeheuer durchbohrt hat. Bist du es nicht, der das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt, der die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchzögen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen. Kummer und Seufzer wird entfliehen. Hier ruft der Überrest Israels in der Endzeit Gott an, dass er eingreift. Dass er wieder so wirkt in der Geschichte, wie er das früher in der Heilsgeschichte getan hat. Damals, als er Ägypten zusammenbrechen ließ durch die Plagen, durch die 10 Plagen. Durch diese Naturkatastrophen ging das ägyptische Reich zugrunde. Ägypten wird in der Bibel verglichen mit Rahab. Ich habe das ja hier aufgeführt. Auch schon in Jesaja 30, 7 hatten wir das gefunden, dass Ägypten Rahab genannt wird. Rahab, auf Deutsch Großtour, ist der Name für einen Wassersaurier in Hiob 26, 12 und Psalm 89, 11. In Hiob, das Buch handelt von einem Mann in den ersten Jahrhunderten nach der Sintflut, als es noch Dinosaurier gab. Und drei werden mit Namen genannt: Rahab, Behemoth, in den letzten Kapiteln, Behemoth und Leviathan. Behemoth ist ein Landsaurier mit einem Schwanz, den er biegt gleich einer Zeder, aber er frisst Gras wie das Rind. Also entspricht genau dem, was wir wissen von Brontosaurus und Diplodocus, diese Riesentiere, die aber Pflanzenfresser waren. Ja, und Rahab ist ein Wassersaurier, der in der Bibel verglichen wird mit Ägypten. Und da sagt der Überrest: Bist du es nicht, der Rahab zerhauen hat? Du hast damals eingegriffen und eben Ägypten gerichtet und dein Volk Israel befreit. Du hast die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht. Da wird wieder der Durchzug durch das Rote Meer als etwas, das Gott gewirkt hat in der Geschichte. Das ist nicht etwas Symbolisches. Ich war die Gottlosen haben immer wieder diesen Durchzug durchs Rote Meer verniedlichen wollen. Zum Beispiel hat der Evangelist D'Abruzzo vor Jahren hat mit einem Professor in Italien Kontakt gehabt und der hat ihm gesagt: Ja, wissen Sie, Herr D'Abruzzo, das mit diesem Durchzug durchs Rote Meer, das war nur so ein kleines Wässerchen in Ägypten. Das war nicht ein Meer. Und dann hat dieser einfache Mann, Evangelist, der eben sehr direkt zu den Herzen der Menschen sprechen konnte, viele sind durch ihn zum Glauben gekommen, hat D'Abruzzo gesagt: Aber Herr Professor, es ist noch viel ein größeres Wunder, was Sie sagen. Stellen Sie sich vor, fast kein Wasser und eine ganze Armee von Ägypten ist ertrunken. Ja, aber eben, es war wirklich ein Meer, durch das Gott den Weg gemacht hat und der Überrest ruft: So wie du früher eingegriffen hast, greife jetzt auch in der Endzeit ein. Und dann haben wir die Verheißung in Vers 11: Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Das weist hin auf den Segen des tausendjährigen Reiches. Ja, und so gehen wir weiter in Vers 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich vor den Menschen fürchtest? Da kommt das Thema wieder. Dass du dich vor den Menschen fürchtest, der hinstirbt, und vor dem Menschenkind, welches wie Gras dahingegeben wird. Und dass du des Herrn vergissest, der dich gemacht, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet, und dich beständig den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers. Und dich beständig den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers fürchtest, wenn er sich rühmt, um zu verderben. Also Gott zeigt, wie vergänglich der Mensch ist, der sich als Feind aufspielt. Aber wir müssen eben nicht den Menschen sehen, sondern die Größe des Schöpfers. Schöpfers und des Erhalters des Universums. Gott sagt: Ich bin der Schöpfer, der dich gemacht. Er hat uns erschaffen. Und dann wird weiter gesagt, der die Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Nun, dieses Ausspannen des Himmels haben wir mehrmals jetzt in Jesaja gefunden. Und es ist ja interessant, dass man heute die Tatsache, dass die meisten Galaxien des Weltalls, die man von der Erde in allen Himmelsrichtungen beobachten kann, dass die eine Rotverschiebung aufweisen in ihrem Lichtcharakter. Und Rotverschiebung kann man deuten als kann man deuten, dass diese Himmelskörper sich von uns wegbewegen. Und von daher kam ja die Idee, das Weltall dehnt sich aus. Und dann hat man aber unter Weglassung des Schöpfers sich gesagt: Ja gut, wenn das Weltall gestern kleiner war als heute und morgen größer sein wird als heute, ja, dann müssten wir das einfach mal zurückrechnen bis auf einen Endpunkt. Ja, und dann müsste ja die ganze Materie des Weltalls, die ganze Urmasse in einem Punkt konzentriert gewesen sein. Und so kam es dann zur Idee des Urknalls. Das ist einfach ein Zurückrechnen. Aber das kann man ja nicht einfach so machen. Nicht wahr? Wenn wir bei einem Kind messen, wie viel ist es gewachsen im letzten Jahr und wie viel ist es gewachsen im vorletzten Jahr, und jetzt rechnen wir zurück, wie groß war es, als es entstand. Ja? Dann kriegen wir ein Problem. Man kann nicht das Heute einfach auf die Vergangenheit übertragen. Oder wenn wir bei einem Erwachsenen messen, wie groß war er letztes Jahr und wie groß war er vorletztes Jahr. Wir wollen herausfinden, wie groß er bei der Geburt war. Ja? Und so können wir das nicht herausfinden. Zum Beispiel bei einer Person, von der wir nicht wissen, wann sie geboren ist. Also wir können nicht von dem Heute einfach so auf die Vergangenheit schließen. Und das ist natürlich da beim Weltall genau gleich. Aber die Bibel spricht von der Tatsache, dass Gott das Weltall, die Himmel, ausspannt, ausdehnt. Das bedeutet der Ausdruck. Also wir sollen diesen Gott, der das ganze Weltall in der Hand hat, alles erschaffen hat, auch die Erde, seine Größe soll vor Augen sein, und dann wird der feindliche Mensch eben richtig gesehen als der Vergängliche, der uns keine Angst einjagen soll. Ich lese weiter, Vers 14. Wo ist denn der Grimm des Bedrängers? Der in Fesseln gekrümmte wird alsbald losgelassen werden und wird nicht hinsterben in die Grube. Und sein Brot wird ihm nicht mangeln, denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt und seine Wogen brausen. Der Herr der Heerscharen ist sein Name. Auch da stellt Gott sich wieder vor als den, der die Natur in der Hand hat und der eben zugunsten Israels eingreifen wird. Und auch zugunsten von uns. Das ist die Übertragung. Vers 16, da sehen wir den erhabenen Auftrag des von Gott inspirierten Propheten im Blick auf Israel. Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner Hand, um die Himmel aufzuschlagen und die Erde zu gründen und zu Zion zu sagen, du bist mein Volk. Die Verse 17 bis 23 besagen, dass die Stadt Jerusalem furchtbar unter dem Gericht Gottes gelitten hat. Das wird genannt, den Zornbecher trinken. Ich war, seht ihr das Bild eines Kelches mit bitterem Alkohol. Und wenn man das trinkt, kommt gewissermaßen die ganze Bitterkeit des Getränks in einen hinein, wird Teil von einem selbst. Und so wird das Gericht immer wieder in der Bibel an vielen Stellen verglichen mit dem Trinken eines Zornbechers. Die Bitterkeit des Gerichtes, das die ganze Person durchtrinkt. Erwache, erwache. Stehe auf, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Grimmes getrunken. Den Kelchbecher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Da war niemand, der sie leitete, von allen Kindern, die sie geboren, und niemand, der sie bei der Hand nahm, von allen Kindern, die sie großgezogen. Zweierlei war es, was dir begegnete. Wer sollte dir Beileid bezeugen? Die Verheerung und die Zerschmetterung und die Hungersnot und das Schwert. Wie könnte ich dich trösten? Deine Kinder sind ohnmächtig hingesunken. Sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz. Sie waren voll des Grimmes des Herrn, des Scheltens deines Gottes. Darum höre doch dieses, du Elende und Trunkene, aber nicht von Wein. So spricht der Herr, dein Herr, und dein Gott, der die Rechtssache seines Volkes führt. Siehe, ich nehme aus deiner Hand den Taumelbecher, den Kelchbecher meines Grimmes. Du wirst ihn hinfort nicht mehr trinken. und ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele sprachen, bücke dich, dass wir darüber hinschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich und gleich einer Straße für die Darüberschreitenden. Hier sehen wir all das Elend, das Jerusalem erlebt hat in der Vergangenheit. In dieser schrecklichen Verwüstung durch die babylonische Armee um 600 vor Christus. Und dann kamen sie zurück aus der Gefangenschaft ins Land. Aber nach der Verwerfung des Messias kamen die Römer und haben Jerusalem wieder dem Erdboden gleichgemacht. Es kam mehr als 1 Million ums Leben. Und dann haben die Juden sich nochmals aufgerafft. Aber 135 nach Christus wurde Jerusalem nochmals von den Römern verwüstet. Und in diesem Krieg kamen wieder mehr als 1 Million ums Leben. Und dann kam die Zeit, in der die Juden die Stadt nicht mehr in ihrer Hand hatten. Durch fast 2000 Jahre hindurch. Und Jerusalem wurde zertreten von seinen Feinden. Aber Gott sagt, das bleibt nicht ewig. Steh auf, Jerusalem! Es kommt die Wende für Jerusalem. Und was wir erlebt haben, also die damals schon gelebt haben, 1967, als der Tempelberg im Sechstagekrieg wieder in jüdische Hand kam, das war gewissermaßen ein Anfangszeichen davon, dass Gott das Schicksal Jerusalems noch vollständig wenden wird, wie das hier prophezeit ist. Und so kommen wir bereits zu Kapitel 52. In den Versen 1 bis 3 ermutigt Gott Jerusalem im Blick auf ihre endgültige Befreiung am Ende der großen Drangsal. Das Zertreten Jerusalems durch die Heiden soll ein Ende finden. Ich lese: Wache auf! Wache auf! Wie 51,17. Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem. Hier wieder. Wache auf, kleide dich, Zion, in deine Macht. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn hinfort wird kein Unbeschnittener und kein Unreiner in dich eintreten. Schüttle den Staub von dir ab, stehe auf, setze dich hin, Jerusalem. Mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden und nicht um Geld sollt ihr gelöst werden. Denn so spricht der Herr, der Ewige, nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich da selbst aufzuhalten. Und Assyrien hat es ohne Ursache bedrückt. Und nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr. Denn mein Volk ist umsonst hinweggenommen, seine Beherrscher jauchzen, spricht der Herr, und beständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, darum an jenem Tag erfahren, dass ich es bin, der da spricht. Hier bin ich. Also hier wird erklärt, dass Israel in seiner Geschichte viel, viel Not gesehen hat. Und das begann bereits am Anfang seiner Existenz in Ägypten. Dort fand die erste Judenvernichtung statt, als der Pharao befahl, dass alle Israeliten, Knaben im Nil umgebracht werden sollten. Und wie oft in der weiteren Geschichte hat man versucht, dieses Volk zu vernichten. Bis in unsere Zeit, als die arabische Welt in den vergangenen Jahrzehnten 3-mal versucht hat, Israel auszurotten. Gerade nachdem Hitler versucht hat, die ganze Judenheit zu zerstören. Also, Israel hat in seiner Geschichte viel Not gesehen, bereits am Anfang seiner Existenz in Ägypten und später durch die Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus, als die 10 Stämme dann deportiert wurden. Und die Assyrer haben dann auch eine Invasion gemacht in Judäa und haben etwa 30 Städte erobert und verwüstet, in der Zeit von Hiskia. Aber in der Endzeit, sagen diese Verse, wird Gott sich als endgültiger Befreier erweisen. Und er wird sagen, Vers 6 am Schluss, darum an jenem Tag werdet ihr erfahren, dass ich es bin, der da spricht. Hier bin ich. Gott wird selber eingreifen in der Geschichte. Das, was die Atheisten als völlig unmöglich anschauen. Dass Gott in die Geschichte eingreift. Und dann geht es so schön weiter in Vers 7. Wie gesagt, dass Frohbotschafter dann die Stadt Jerusalem trösten werden. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Diese Botschaft wird einmal Jerusalem in der Zukunft gebracht werden. Aber dieser Vers wird im Römerbrief aufgenommen von Paulus, Römer 10, Vers 15. Und dort wird er angewendet überhaupt auf die Menschen, die die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Um eben zu erklären, welche eine wunderbare Botschaft ist, welche eine wunderbare Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkündigen. Wie lieblich sind die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Vers 8. Die ganze Welt wird ein Augenzeuge davon werden, wie Gott eingreifen wird, um Jerusalem zu erlösen. Ich lese. Stimme deiner Wächter. Sie erheben die Stimme, sie jauchzen insgesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr Zion wiederbringt. Brecht in Jubel aus, jauchzt insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen. Und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Also bis zu den Extremitäten des Festlandes werden die Menschen das mitkriegen, was Gott mit Jerusalem tut. Und werden Gott erkennen in seinem Handeln. Und dann kommt Vers 11. Da wird Israel aufgerufen, aus all den Nationen voller Götzendienst auszuziehen. Nicht wahr? Wir haben gesehen, Juden, Israeliten sind zerstreut worden über alle 5 Kontinente hinweg. Und in alle möglichen Länder, wo man Götzen verehrt. Und jetzt wird Israel aufgerufen, aus all den Nationen, wo es Götzendienst gibt, bis heute auszuziehen. Und dann im dritten Tempel soll ein reines Priestertum der Söhne Zadoks eingerichtet werden, während dem tausendjährigen Friedensreich des Messias, wie das in Hesekiel 40 bis 48 detailliert beschrieben wird. Und da lesen wir, weichet, weichet, gehet von dannen hinaus, rührt nichts Unreines an, gehet hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn traget, also die ihr Priester seid, beziehungsweise Leviten. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Furcht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her, und eure Nachhut ist der Gott Israels. Das ist ein letzter Aufruf, wo dann die Letzten aus der Diaspora, aus allen möglichen Ländern, wo heute die Unreinheit des Götzendienstes herrscht, ausziehen werden, um ins Land Israel zurückzukehren. Und nun ist es interessant, dass diese Stelle im Neuen Testament aufgenommen wird. Und sie wird auf uns Christen übertragen. In einem ganz bestimmten Zusammenhang. Wir schlagen noch kurz auf, 2. Korinther 6. Da wird erklärt, dass wir nicht in einem ungleichen Joch sein sollen mit Ungläubigen. 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, das ist der Satan, oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes, die Gemeinde, der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Jetzt wird eine Schlussfolgerung gezogen. Darum, und jetzt kommt das Zitat aus Jesaja, Geht aus ihre Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Paulus erklärt der Gemeinde in Korinth, das geht nicht, dass ihr mit Ungläubigen zusammen Gottesdienst feiert. Natürlich, die dürfen auf Besuch kommen. Wie das 1. Korinther 14 deutlich macht, Ungläubige kommen herein und sie werden durch die Predigt auch überführt werden und sehen, dass Gott existiert. Aber sie dürfen nicht teilnehmen am Abendmahl. Sie sind nicht Teil der Gemeinde. Und wenn wir uns das überlegen, wie in den vergangenen fast 2000 Jahren aus der Gemeinde eine Volkskirche gemacht wurde, im Katholizismus und dann später auch in der Reformation. Der Gedanke der Volkskirche, wo Wiedergeborene und Ungläubige zusammen die Kirche bilden, ist vollkommen gegen Gottes Wort. Und darum wird hier aufgerufen zur Absonderung. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Also Gott ruft ganz klar auf, da wo Gläubige und Ungläubige zusammen Kirche bilden, da müssen wir hinaus. Da müssen wir uns absondern. Aber Gott gibt eine Ermutigung für die das tun. Und ich werde euch zum Vater und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Er wird sich dann zu uns bekennen, in besonderer Weise, dass wir seine Kinder sind. Söhne und Töchter. Und jetzt sehen wir ein praktisches Beispiel, das Neue Testament uns zeigt, wie wir die alttestamentlichen Propheten zwar auslegen müssen und sehen, auf welche Zeit bezieht sich das, aber all das hat immer auch eine Bedeutung für uns. Das Wort Gottes ist so reichhaltig. Eben, wir können es auslegen, was es wörtlich bedeutet, im engen Zusammenhang. Und dann dürfen wir uns immer fragen, und was möchte der Herr uns mit diesem Wort heute sagen? Was hat das jetzt für mich heute zu bedeuten? Und wir haben das nicht bei jedem Vers so gemacht. Sonst wären wir nicht bis Kapitel 52 gekommen. Aber es soll auch eine Anregung sein, wenn man diese Verse wieder liest und auch andere, dass man eben immer danach fragt, was hat das für uns zu bedeuten? Und das Neue Testament leitet uns an. Wenn Gott eben über Absonderung spricht im Alten Testament, dann hat das auch eine Bedeutung für uns Gläubige in der Zeit des Neuen Testaments. Und zum Schluss, wir haben ja zu spät begonnen und darum schließen wir auch ein bisschen zu spät. Aber noch 2 Minuten. Was folgt dann in Vers 13? Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Jetzt kommt wieder ein Gottesknecht-Gedicht. Und ich war die Bibel Einteilung in Kapitel, die stammt ja aus viel späterer Zeit. Und oft ist sie geglückt und manchmal ist sie auch verunglückt. Aber das macht nichts. Es ist ja nur einfach eine Hilfe, damit man schneller findet. Nicht wahr? Wenn man sagt, Jesaja 52, Vers 13, dann finden das die meisten sehr bald. Aber früher, vor 2000 Jahren, war das nicht möglich. Als der Herr Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat, oder mit den Sadduzäern vielmehr, da hat er gesagt, habt ihr nicht gelesen im Dornbusch? Ja, er konnte damals nicht sagen, 2. Mose 3, weil es diese Kapiteleinteilung gar nicht gab. Aber er hat ein Stichwort genannt, im Dornbusch, und dann wusste man, er spricht von diesem Abschnitt, wo Gott Mose erschienen ist und gesagt hat, Ech je, Asher, Ech je, ich bin der, ich bin, und so weiter. So hat man sich dann eben zurechtgefunden, mit einem Stichwort. Und heute ist es einfacher, eben kann man sagen, Jesaja 52, 13, aber es wäre gut, würde das Kapitel 53 beginnen. Denn das bildet ja ein Ganzes, diese Verse vom Schluss von 52 bis zum Schluss von Kapitel 53, ein weiteres Gottesknecht-Gedicht, das sich so eindrücklich erfüllt hat in dem Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren. Und das wollen wir dann nächstes Mal gründlich durchgehen und dann weiter, Jesaja 54, 55. Aber was ich da noch anfügen möchte, jetzt haben wir den Zusammenhang gesehen, in dem das Kapitel steht. es ist so üblich, dass man einfach gewisse Kapitel und Abschnitte aus den Propheten kennt, aber nicht den Zusammenhang. Und man gewinnt unerhört, wenn man den Zusammenhang mitverfolgt. Wir werden dann nächstes Mal auch sehen, wie der Zusammenhang dann ist zu Kapitel 54. Dieses Kapitel wird gezeigt, seht ihr, um zu zeigen, seht ihr, warum Israel eine völlige Wiederherstellung erfahren wird. Das ist nicht, weil das jüdische Volk ein so gutes Volk ist und viel besser als die anderen Völker. Nein, Israel ist genau gleich wie die anderen Völker. Darum sagt Römer 3,23, da ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wie kann denn Gott verheißen, dass Israel zurückgeht ins Land und den vollen Segen einmal bekommen wird? Das ist alles nur wegen dem Messias, der gekommen ist, um für ihre Sünden zu sterben. Und eben auch im Blick auf die Völker bis ans Ende der Erde. Und darum wird dieses Kapitel an dieser Stelle eingefügt. Es geht um die Wiederherstellung Israels und jetzt wird erklärt. Und diese Höhe der Segnungen wird einmal möglich sein, nur weil der Herr Jesus, der Erlöser, so tief hinabgestiegen ist und dieser Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut geworden ist, der unsere Sünden auf sich genommen hat und um unsertwillen verwundet war und die Strafe zu unserem Frieden auf sich genommen hat. Das wollen wir dann nächstes Mal anschauen.